Hallo Gregi.
Sali Luri.
Neue Jahr.
Neue Jahr in meinem Büro, erster gemeinsame Podcast und du bist aufgefahren mit Technik. Ich bin zutiefst beeindruckt. Es wird immer professioneller bei mir. Ich sehe fast schon aus in einem Tonstudio. Vermutlich hört man uns jetzt besser, aber du wirst auch immer strenger. Ich darf den Kopf praktisch gar nicht mehr bewegen. Das heißt, immer, wenn ich genau muss bei der Probe, wenn ich muss anhocken. Ich bin ganz verkrampft bin ich vor dem Mikrofon. Ja.
Ich hoffe, das tut sich in deinen wichtigen Äußerungen jetzt nicht niederschlagen.
Das werden wir jetzt gar sehen. Ja, wir haben gerade eine wichtige als Auftakt.
Breaking News.
Hast du heute den Newsletter vom ZAF gesehen?
Natürlich, natürlich. Die dritte Strafkammer.
Genau, die Anwaltschaft ist darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass im Rahmen von der Umsetzung von dem neuen Artikel 397 Absatz 5 von der revidierten StPO, den Absatz haben wir gar nicht besprochen, auch der Beschwerdekammer ein explizites oder ein zusätzliches Beschleunigungsgebot auf die Fahne geschrieben worden ist.
Genau. Und jetzt haben sie uns mitgeteilt, dass in den schriftlichen Verfahren, in den Schriftenwechsel noch 10-Tagesfristen gewährt werden und keine Fristerstreckungen.
Genau, also Angleichung an die 10-tägige Beschwerdefrist für Beschwerdeantwort, für Stellungnahme, für die freigestellte Äußerung, wie sie es auch immer nennen, hat man 10-tägige, nicht erstreckbare Frist. Per sofort, per Mitte Januar, also per jetzt soll das gelten.
Als Grund führen sie an wegen Nachachtung vom Beschleunigungsgebot. Ich möchte einfach an die Adresse vom Gericht einmal spiegeln. Vorsichtig spiegeln. Das auch mal lustig ist, das Beschleunigungsgebot wird immer dann vorgebracht, wenn man irgend von der Verteidigung etwas möchte.
Gut, dann verteidige ich jetzt das Gericht. In dem Schreiben ist auch beschrieben, dass man weitere Massnahmen getroffen hat zu dem Beschleunigungsgebot und zu der unstrittig überlasteten dritten Beschwerdekammer Abhilfe zu schaffen und dem Beschleunigungsgebot zum Durchbruch helfen. Wir wissen nicht, was für andere Massnahmen. Aber vielleicht, wenn es ein Gesamtpäckchen ist, werden wir es bald sehen, ob sich die Verfahren tatsächlich beschleunigen.
Ja, es ist zu hoffen. Oder es ist ja dann einmal ein bisschen ein Witz, wenn du als Anwalt gedrängt wirst, eine Eingabe zu machen, was ja dann auch irgendwie das rechtliche Gehör etc. beschlägt. Man muss auch immer denken, dass wir den Klienten nicht bei uns in der Kanzlei haben und ihn einfach zitieren können, sondern es kommt überraschend etwas im Briefkasten. Wir müssen dann den Klienten zuerst einmal suchen. Vielleicht ist der Fall lang weit weg. Wir müssen auch mal in die Akten hineinschauen. Wir haben ganz viel von diesen Fristen. Also uns trifft das überraschend, was das aber nicht ganz einfach macht mit dem Zeitmanagement. Und dann hoffe ich also dann schon, dass die Verfahren dann auch wirklich auch schneller werden, weil es nützt ja dann nichts, wenn es dann weiterhin so lange bei der dritten Strafkammer einfach auf einem Stapel lagert.
Ganz wichtig in solchen Fällen wird sein, dass man den Eingang von einer Beschwerde der Gegenpartei künftig sofort anzeigt, damit man überhaupt das Bewusstsein hat, dass eine Beschwerde eingegangen ist. Man kommt dann kein Kollegen doppelt mehr wie früher, damit man weiss, okay, da könnte jetzt etwas kommen, Beschwerde, da kommt bald eine verfahrensleitende Verfügung, dass man dem ein bisschen Abhilfe kann schaffen, aber ich gebe dir absolut recht, in 10 Tagen den Klienten zu erreichen, das durchdenken, entscheiden, beteiligt man sich überhaupt, mit dem Klientin Kosten besprechen, die daraus entstehen könnten, das ist ein rechter Husarenritt in 10 Tagen.
Ja, ja, und wenn ein Klient nicht gerade greifbar ist, oder? Was machst du denn?
Dann bist du völlig im Dilemma. Ja. Was machst du, Sorgfalt? Vielleicht machst du nichts, machst du etwas, wie willst du das abschätzen? Dann sind wir dann bald wieder im verpönten, wohlverstandenen Interesse.
Genau. Ja. Und eben, es gibt dann auch noch das rechtliche Gehör, das man muss können, das uns auch gewähren müssen. Das ist genauso ein wichtiges Prinzip wie das Beschleunigungsgebot. Dann gibt es das Prinzip vom fairen Verfahren.
Genau,
also das ist alles auch in die Waagschale zu werfen und irgendwie so apodiktisch, wie jetzt die Praxisänderung angekündigt wird, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass man es dann auch durchsetzt.
Das wird sich zeigen. Es ist ja eine Praxisänderung. Es sind wegen dem noch keine gesetzlichen Fristen. Grundsätzlich sollte es erstreckbar sein. Mal dann halt schauen im Extremfall, was Lausanne dazu sagen könnte. Ich meine, das ist alles ein bisschen in dem, wie soll man das sagen, in dem, dieser Thematik von dieser Überlastung von der Behörden. Man hört es jetzt immer wieder, es ist jetzt fast schon ein bisschen gebetsmühlenartig, ja, ja. Kommt das jetzt langsam.
Aber es ist auch, also das Nadelöhr Obergericht ist immens.
Ja, ich denke, es stört mich grundsätzlich jetzt nicht einmal, da müssen wir schauen, ob es in, von verschiedenen Massnahmen ist, das haben wir an einem anderen Ort schon besprochen, dass man sich eine Entlastung erhofft durch irgendwie das Kopieren oder das Beschränken, das Limitieren von Verfahrensrecht, oder? Das ist so ein bisschen in dem Sinne. Und sogar schon Ideen von Abschaffung von Stepio-Beschwerden und so Horrorszenarien diskutiert worden sind. Und ich denke, und du teilst die Ansicht sicher mit mir, es ist nicht das Problem oder überwiegend nicht das Problem vom Verhalten der Parteien, sondern der Umstand, dass einfach Gesetze mehr werden, komplexer werden, die Welt wird komplexer, auch mit den ganzen Datenmengen etc. Das wird mehr. Man ist vielleicht auch strafverfolgungsfreudiger oder man ist eifriger.
Ja, aber es ist ja logisch, wenn du ohne Kapazitäten bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft ausbaust, dann ist ja logisch, dass mehr Fälle aufspielt.
Gut, aber die Staatsanwaltschaft haben ja ein ähnliches Problem mit der Überlastung. Stimme dir zu, es ist meiner Meinung nach hauptsächlich ein Ressourcenproblem.
Aber das hat man schon gewusst, in dem Moment, wo man die Landesverweisung ins Gesetz geschrieben hat. Hat man ja im Vorfeld, im Abstimmungskampf, ist ja das ein Thema gewesen, dass wir die Justiz massiv mehr belasten. Also jetzt müssen wir ja nicht so tun, wie wenn das uns irgendwie vom Himmel gefallen wäre.
Lebenslanges Tätigkeitsverbot ist das Gleiche, wo man immer vor Gericht muss. Ja, natürlich. Das ist tatsächlich so, ja. Und eben, wir hoffen, das stimmt jetzt uns nicht gerade durchgehend optimistisch, dass man das nicht auf zu Lasten von der Partei, von der Betroffenen macht, dass man da die über das selbstrechtliche Gehör insofern eingeschränkt wird, dass man viel weniger Zeit hat zum Reagieren.
Ja, und es leidet ja dann auch die Qualität letztlich darunter. Und das Primat über ein Strafverfahren muss ja immer noch die Richtigkeit und eine möglichst gute Wahrheitsfindung sein. Und nicht einfach möglichst viele Verfahren in möglichst effizienter Art und Weise abzuschaffen. Ich glaube, wir können jetzt das Thema schliessen, aber es wäre, glaube ich, einfach auch notwendig, dass man mehr Oberrichterstellen bewilligen würde.
Genau, allgemeinen Ausbau der Ressourcen, das muss Politik ernst nehmen und man setzt nicht zu Lasten von den Leuten, die ganz am Schluss am meisten darunter leiden könnten, sind nämlich die Leute, die von einem möglicherweise zu Unrecht gegen sie geführten Strafverfahren belastet werden. Mhm. Gut, durch die, jetzt machen wir weiter Artikel für Artikel unser ambitioniertes Projekt, das wir immer wieder aus den Augen verlieren.
Ja, nein, jetzt bleiben wir hier dran.
Haben wir schon ein paar Mal gesagt, ja.
Artikel 155 StPO, das stimmen wir da.
Genau, Massnahmen zum Schutz von Personen mit einer psychischen Störung.
Genau, es geht um Einvernahmen von Personen mit einer psychischen Störung. Dort sollte man die Einvernahmen aufs Notwendige beschränken, vor allem mehrfache Befragungen vermeiden.
Genau, also gemäss der forensischen Psychiatrieindustrie haben ja viele von meinen Klienten eine psychische Störung oder Klientinnen. Also sollte man die eigentlich alle nur sehr kurz befragen. Sehe ich das richtig?
Ja, wenn man das so will. Das ist natürlich eine Ordnungsvorschrift, Artikel 155.
Genau, also es setzt eigentlich dort an, wo Verhandlungsfähigkeit bejaht wird. Das braucht ja recht viel, dass man überhaupt nicht verhandlungs- oder nicht zeugnungsfähig oder nicht einvernahmefähig ist. Wenn man das ist, dann sollte man Rücksicht nehmen auf den psychischen Zustand der Person.
Ja, Absatz 2 hält dann fest, dass die Verfahrensleitung, also die Polizei oder die Staatsanwaltschaft, so Einvernahmen sogar andere Behörden oder Personen damit beauftragen kann. Hast du das schon mal erlebt?
Nein, ich wollte jetzt gerade vorher sagen, für mich hat der Artikel 155 bis jetzt nicht eine außerordentliche Relevanz gehabt. Ich sage jetzt nicht, ich habe ihn gar nicht gekannt, aber vielleicht wäre das nicht einmal gelogen, wenn er ihn gar nicht gekannt hätte. Aber also, ich bin jetzt dem eigentlich noch nie wirklich begegnet. Da habe ich mich nie mit dem auseinandersetzen oder den ins Feld führen.
Also man hat ja schon so Fälle, wo offensichtlich irgendeine Störung vorliegt.
Aber dann ergibt es sich wie von allein, dann ist es kürzer, die Fragen sind einfacher und so.
Genau. Eben, also es ist ja dann irgendwie der Problematik immanent, dass dann da nicht wirklich gescheite Äußerungen. Wobei es gibt doch schon so Leute, weißt du, die in einer Schizophrenie leiden oder...
Ich weiss einfach, also wenn ich Klientin oder Klienten habe, egal wo eine paranoide Schizophrenie leidet, wo wirklich eine Einvernahme, das sind ja schuldunfähige und dann sind sie oft auch fast nicht mehr einvernahmefähig, mit denen kann man ja kaum eine Einvernahme führen, mit diesen Armen gestalten. Das ist sowieso kurz und beschränkt man aufs Wesentliche.
Ja, ja.
Also die können wir gar nicht, also man kann es immer wieder versuchen und klar, das ist wichtig, dass man sie mindestens einmal auch einvernimmt, aber für mich ist das wie, das ergibt sich in der Regel aus dem Verfahren, aus der Dynamik selber und für das braucht, also habe ich den Artikel noch nie anrufen, das will ich damit sagen. Machen wir den 156 auch noch gerade, weil das ist im Moment nicht ganz so spektakulär. 157 wird dann grossartig.
Aber ja, also Massnahmen zum Schutz von Personen außerhalb des Verfahrens. Also Schutzmassnahmen nach Artikel 149 bis 155 setzen ja ein laufendes Strafverfahren voraus. und der 156 statuiert jetzt, wenn außerhalb, also Bund und Kanton können Massnahmen vorsehen, also das ist eine Delegationsbestimmung für den Schutz von Personen außerhalb von einem Strafverfahren.
Zum Beispiel, wenn er gar kein Strafverfahren eröffnet worden ist für verdeckte Ermittler oder Fahnder, dass man das kantonal vielleicht regelt. Und das haben wir aber, glaube ich, schon besprochen gehabt in einem früheren Podcast, wo wir darauf aufmerksam gemacht haben auf das Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz, was es da gibt. Mhm. Ich denke, das müssen wir jetzt heute nicht mehr gross wiederholen. Oder hast du da noch wichtige Inputs?
Nein, ich glaube, das ist es gewesen. Damit haben wir die Schutzmassnahmen abgeschlossen. Jetzt schlage ich vor, dass wir das nächste Mal gehen wir dann zu den Einvernahmen der beschuldigten Person.
Genau, 157 der Grundsatz davon und 158 der nächste Berg erster Kategorie, um es mit der Tour de France zu vergleichen, 158er Hinweis bei der ersten Einvernahme.
Okay, besten Dank, Gregi.
Mach's gut, Uri.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.